Hallo und willkommen bei Nebelstimme Creepypasta. Wie der Name schon verrät, hört ihr hier normalerweise Creepypasta, also Kurzgeschichten aus den Tiefen des Internets, die mal über bekannte Kreaturen, Phänomene und Gestalten gehen und dann auch mal nicht. Diese Folge hier ist bereits meine 8. Und normalerweise geht es immer direkt los mit der Creepypasta. Frei nach dem Motto, nicht lang schnacken, es soll euch der Grusel packen. Oder so ähnlich. Heute ist das aber anders. Denn für alle Gruselfans ist heute ein ganz besonderer Tag. Halloween. Und nicht nur der Tag ist besonders, sondern auch meine heutige Folge. Denn heute geht es nicht um eine erfundene Gruselgeschichte, die irgendeinem genialen oder verstörendem Hirn entsprungen ist, sondern es geht um einen echten Spuk. Laut meiner Recherchen wird gesagt, dies ist der bekannteste Spuk Deutschlands. Gegen die berüchtigten Spukhäuser aus Amerika ist er allerdings schon eher unbekannter. Trotzdem hoffe ich, dass euch diese Folge und auch meine Aufmachung dieses Ereignisses gefällt. Also, macht es euch gemütlich, löscht das Licht und taucht mit mir ein in die düsteren Geschehnisse des Spuks von Rosenheim. Sommer 1967, Rosenheim, Königsstraße 13. Ein Telefon klingelt.
Anwaltskanzlei Adam, guten Morgen. Hallo? Ist da wer?
Es ist nicht das erste Mal, dass das Telefon diesen Sommer klingelt und keiner am anderen Ende zu hören ist. Der Rechtsanwalt tut es jedoch als Fehler oder blöden Scherz ab. Wenig später jedoch wird ein Telefonat mit einem Mandanten abrupt unterbrochen. Das kommt Adam jetzt nun wirklich komisch vor. Da muss wohl etwas mit dem Telefonanbieter nicht stimmen. Die Phantomanrufe häufen sich. Das Arbeiten wird unmöglich. Ständiges Klingeln, Unterbrechungen bestehender Telefonate. Aber der wahre Schrecken ist die Telefonrechnung, die Adam am Ende des Monats erhält.
Das ist unmöglich. So viel kann doch niemand telefonieren.
Die Höhe der Rechnung ist immens. Mehrere tausend Mark. Adam hakt bei der Post nach. Die Deutsche Bundespost war damals auch Anbieter für Telekommunikation. Und erhält daraufhin eine genaue Auflistung der Kosten. Unzählige Anrufe sollen von seiner Kanzlei an die 119 gegangen sein. Die Zeitansage war eine Art Auskunftsdienst, der rund um die Uhr zur Verfügung stand und einem die exakte Zeit in regelmäßigen Intervallen von 10 Sekunden durchsagt.
Beim nächsten Ton ist es 21 Uhr, 51 Minuten und 30 Sekunden. Beim nächsten Ton ist es 21 Uhr, 51 Minuten und 40 Sekunden.
Wenig später wird die Telefonanlage der gesamten Kanzlei ausgetauscht. Adam vermutet eine Fehlfunktion. Außerdem bringt die Post einen Gebührenzähler an. Kaum wurde der Zähler installiert, beginnt er ausgehende Fremdgespräche zu verzeichnen. Obwohl niemand in der Kanzlei telefoniert. Der Höhepunkt sind 42 Anrufe an die Telefonansage innerhalb einer Viertelstunde.
Es reicht,
verkündet Adam.
Ich stelle Strafanzeige.
Am selben Tag stellt der Rechtsanwalt Strafanzeige gegen Unbekannt. Wegen Täuschung und Unterschlagung. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kanzlei versuchen so weit möglich, ihrem gewohnten Arbeitsalltag nachzugehen. Als sie plötzlich einen lauten Knall vernehmen. Dunkelheit. Die Leuchtstoffröhren an der Decke sind alle zeitgleich erloschen. Adam ruft einen Monteur vom örtlichen Elektrohaus, der die Lampen ersetzen soll. Dabei stellt der Monteur verdutzt fest, dass sich alle Leuchtstoffröhren scheinbar zeitgleich in ihrer Halterung um exakt 90 Grad gedreht haben. Dadurch wurde der Kontakt unterbrochen, was sich in einem lauten Knall bemerkbar machte. Schon ungewöhnlich genug, aber der Monteur machte seine Arbeit und drehte alle Röhren wieder richtig in ihre Fassungen. Gerade will er von seiner Leiter steigen, als ein weiterer lauter Knall ertönt, der ihn zusammenzucken lässt. Erneut hatten sich die Röhren um exakt 90 Grad gedreht. Aber Adam versucht pragmatisch zu denken und beauftragt, die Röhren mit herkömmlichen Glühbirnen zu ersetzen. Wenig später platzten mehrere Glühbirnen innerhalb eines Tages. Aufgrund von Eigenart der Störungen wurden die Stadtwerke für Messungen im Leitungsnetz hinzugezogen. Das Technische Prüfamt installiert Strommesser und misst bereits in den ersten Tagen Ausschläge von 50 Ampere. Normal sind um die 10 Ampere. Verschiedene Überprüfungen ergaben, dass es sich dabei weder um Kurzschlüsse noch um Fehler von elektronischen Geräten handelt. Es folgen weitere Untersuchungen des Prüfamts. Allerdings ist das nicht das Einzige, das passiert. Während Techniker und Angestellte anwesend sind, überschlagen sich die merkwürdigen Ereignisse. Lampen beginnen heftig zu schwingen. Wandteller springen von den Wänden. Bilder wackeln. Schränke und Schubläden öffnen sich und aus dem Kopiergerät tritt Flüssigkeit aus. Der Höhepunkt für den Leiter des Prüfamts allerdings scheint ein ganz besonderes Ereignis gewesen zu sein. Während er sich mit einer Angestellten der Kanzlei unterhielt, begann ein gerahmtes Ölgemälde mit Blumenmotiv sich direkt vor ihm zu bewegen. Nicht nur das. Er beschreibt die Situation, dass sich das Bild vor ihm, Zitat, sehr rasch im Linksdrehsinn um ca. 320 Grad drehte, sodass sich der Aufhängerdraht um den Haken verwickelte. In diesem Monat wird die Zeiteinsage über 500 Mal angerufen. Durch die Protokolle der Kanzleiangestellten und die Aufzeichnungen der Telefonate seit dem Austausch der Telefonanlage können zeitliche Übereinstimmungen mit den Ereignissen und den Anrufen gefunden werden. Der Leiter des Prüfamts kommt schließlich zu dem Schluss, dass das Stromversorgungsnetz einwandfrei funktioniert und es einen anderen Grund für die Ausschläge und die Ereignisse geben muss. Er redet von für die Technik bisher unbekannte Kräfte. Um das zu prüfen, wird nun ein Team aus Wissenschaftlern hinzugezogen. Darunter die Physiker Dr. Krager vom Max-Planck-Institut und Dr. Zicher von der TU München. Aber auch Professor Bender, Leiter des Freiburgers Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Sowie Professor Resch, Leiter des Instituts für Grenzgebiete der Wissenschaft an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Sie sollen die Ereignisse dokumentieren und analysieren. Die Wissenschaftler untersuchen die gesamte Kanzlei. Sie installieren eine Vielzahl an Messgeräten, Mikrofone, Temperaturfühler und vieles mehr. Bald vernehmen auch sie die Ereignisse, die bereits ihre Vorgänger erlebten. Vor ihren Augen verschiebt sich ein 180 Kilogramm schwerer Schrank um mehrere Zentimeter. Doch den Wissenschaftlern fällt noch mehr auf. Die Ereignisse finden ausschließlich zu Bürozeiten statt. Die Forscher bemerkten außerdem, dass die Ereignisse sich um eine bestimmte Person häuften. Inzwischen geht der Spuk von Rosenheim durch die Presse. Geisterjäger aus aller Welt melden sich bei Adam und bieten ihre Hilfe an. Sie sind sich sicher. In der Kanzlei Adam gibt es einen Poltergeist. Lampen schwangen, Birnen platzten und das Kontrollgerät reagierte immer dann, wenn die Bürokraft Annemarie Schabel in der Nähe war. Und niemals vor 7.30 Uhr, Annemaries Arbeitsbeginn. Auch war sie die Angestellte, mit der sich der Oberprüfer unterhielt, als das Blumenbild sich drehte. Hat Annemarie den Poltergeist in die Kanzlei gebracht? Professor Bender erforscht neben der Telepathie unter anderem die Psychokinese, die Bewegung von Gegenständen ohne bekannte physikalische Ursache. Seine Forschung ist noch nicht weit genug, um einen Grund oder Auslöser für diese Fähigkeit zu geben. Aber verschiedene Beispiele lassen ihn zu dem Schluss kommen, dass besonders pubertierende Jugendliche psychokinetisch begabt sind. Nun ist die 19-jährige Annemarie Schaber längst nicht mehr in der Pubertät. Aber Bender geht davon aus, dass starke innere Unruhen und Gefühle der Ursprung ihrer Kräfte sein könnten. Um diese Vermutung zu überprüfen, wurden alle Angestellten nacheinander für wenige Tage beurlaubt. Angefangen mit Annemarie. Und siehe da, die Ereignisse stoppten.
Das kann doch kein Zufall sein.
Denkt auch Rechtsanwalt Adam. Sobald die junge Bürokraft wiederkam, um ihre Arbeit fortzusetzen, begannen die seltsamen Geschehnisse erneut. Für Adam ist klar, sie haben die Quelle der Vorkommnisse, die das Arbeiten in der Kanzlei unmöglich machen, gefunden. Bald darauf wird der alleinerziehenden Mutter, Annemarie Schaberl, gekündigt.
Es tut mir wirklich leid, Fräulein Schaberl. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit.
Die Physiker Kager und Ziecher bezeugen lediglich die Messbarkeit der Ereignisse. Zwar schließen sie eine Manipulation aus, aber in ihrem Abschlussbericht halten sie fest, dass die Experimente in Rosenheim, Zitat, mit der herkömmlichen Wissenschaft nicht zu erklären sind. Von weiteren Interpretationen sehen sie allerdings ab. Bender hingegen ist sich sicher, dass die Experimente in Rosenheim endlich einen objektiven Befund für Psychokinese liefern. Annemarie selbst sagt Jahre später in einem Interview:
Ich bin ein ganz normaler Mensch mit einem normal ausgeprägtem Gehirn, der normal denken kann. Also ich habe keine Kräfte, glauben Sie mir das. Es muss irgendwas anderes gewesen sein.
Am Ende bleiben nur Telefonkosten von über 15.000 D-Mark, die Kündigung einer jungen, alleinerziehenden Mutter und einer der bekanntesten Spukfälle Deutschlands. Doch war es nun ein Poltergeist? Psychokinetische Fähigkeiten? Oder gibt es eine logische Erklärung für die Vorfälle rund um Annemarie und die Kanzlei Adam in Rosenheim? Was denkt ihr, ist damals passiert? Glaubt ihr an Paranormales, Geister oder parapsychologische Fähigkeiten? Oder denkt ihr, das alles war nur ein Streich? Aber wie hätte man das damals umsetzen können? Naja, von offizieller Seite wird diese Frage wohl für immer unbeantwortet bleiben. Ein Riesendank geht von meiner Seite an meine Sprecherkolleginnen, Kryos, der die inszenierte Stimme des Anwalts Adam darstellte, und Jenny, die als Stimme von Annemarie Schaberl ihre Worte aus einem Interview nachsprach. Kryos hat selbst einen bekannten Podcast, Datacrons, der entspannte Star Wars Lorecast. Also, falls ihr Star Wars-Fan seid, hört da auf jeden Fall mal rein. Ohne euch wäre die ganze Folge nur halb so gut geworden. Also vielen Dank. So, und anschließend habe ich noch eine kurze Halloween-Filmempfehlung für euch. Denn ich habe einen Kurzfilm gedreht. Und mit ich meine ich eigentlich meinen Freund Tristan Gast von Guest Production und ich habe geholfen. In Shadowstalker geht es um eine junge Frau, die von Albträumen geplagt wird. Außerdem leidet sie unter Schlafparalyse. Doch was währenddessen passiert, wirkt so real auf sie. Zu real. Während Traum und Realität verschwimmen, balanciert sie auf einem schmalen Grat zwischen Antworten und Wahnsinn. Und wenn ihr den Nebelstimme-YouTube-Kanal kennt, dann kommt euch die Geschichte sicher bekannt vor. Denn vor knapp einem Jahr habe ich diese Geschichte dort als Gruselgeschichte vertont. Die Remastered-Version für hier wird noch folgen. Der Film ist ein Herzensprojekt und als No-Budget-Film entstanden. Wenn ihr also vor eurer Halloween-Party oder während eurem Gruselfilm-Marathon heute Abend 18 Minuten Zeit habt, schaut sehr gerne in diesen Kurzfilm rein. Der Film ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. So, und das war's von mir heute. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Experiment gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne Feedback da. Oder erzählt mir, ob ihr vielleicht selbst schon einmal etwas erlebt habt, das sich nicht erklären ließ. Ich wünsche euch ein schaurig schönes Halloween. Passt auf die flackernden Lichter auf und bis zum nächsten Mal bei Nebelstimme.